Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Schön, dass Sie zuhören. Theresa May, Premierministerin in Großbritannien, hat ihren Rücktritt angekündigt. Es war ein emotionaler Tag für sie. Die Hintergründe aus London gleich zu Beginn der Sendung. Wir blicken nach Frankreich, genauer nach Lyon. Es hat am Abend dort mehrere Explosionen in der Innenstadt gegeben. Dieses Wochenende steht die EU im Zeichen der Europawahl. So rum, in den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien und Irland wurde schon gewählt. Am Sonntag sind unter anderem auch die Deutschen dran. Viele Politiker hierzulande haben im Vorfeld von einer Schicksalswahl gesprochen. Ich habe den Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte vor dieser Sendung interviewt. Er findet, das stimmt so nicht. Warum? Das volle Interview mit ihm in wenigen Minuten. Die Fridays for Future-Bewegung hat heute weltweit Hunderttausende, meist junge Menschen, auf die Straße gebracht. Auch dies ein Thema dieser Sendung, an deren Ende wie immer um kurz vor Mitternacht die Presseschau steht, unter anderem Thema dort, der angekündigte Rücktritt von Theresa May. Und mit ihr und mit Großbritannien wollen wir auch einsteigen in die Sendung. Sie hat lange gezögert, aus Sicht ihrer Kritiker viel zu lange. Nun hat sich Theresa May, die britische Premierministerin, entschlossen, sie tritt vom Amt als Parteichefin zurück. Sie will dies Anfang Juni tun. Damit ist wohl auch ihr Schicksal als Premierministerin besiegelt. Über den bisherigen Verlauf der Brexit-Verhandlungen hat sie ein durchaus emotionales Fazit heute gezogen. Ihre potenziellen Nachfolger bringt das nicht davon ab, sich schon in Stellung zu bringen. Aus London der Bericht von Tobias Armbrüster.
Am Ende war dieser Schritt für Theresa May unausweichlich. Um kurz nach 11 britischer Zeit, bei strahlendem Sonnenschein, tritt sie in der Downing Street vor die Kameras. Und sie sagt den Satz, auf den viele, auch viele in ihrer eigenen Partei, schon lange gewartet haben. Sie wird zurücktreten. Am 7. Juni, dann wird die Nachfolge geregelt.
So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen.
Der Druck war in den letzten Tagen zu groß geworden. Mehrere Minister haben ihr den Rückzug nahegelegt. Die Fraktion hat einen Misstrauensantrag vorbereitet. Alles wegen ihrer gescheiterten Brexit-Politik. Mit dem angekündigten Rücktritt heute hat Theresa May versucht, zumindest das Gesicht zu wahren. Das war allerdings nicht ganz leicht, als sie am Ende darüber spricht, dass sie keinen Groll hegt und dass sie dankbar ist, dass sie ihrem geliebten Land dienen durfte. Da ist sie den Tränen nah.
I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Ein emotionaler Rücktritt. Mit diesem Schritt ist allerdings keins der politischen Probleme in Großbritannien gelöst. Die Labour-Partei hat deshalb heute schon wieder Neuwahlen gefordert. Fest steht, es gibt noch immer keine Einigung über ein Austrittsabkommen mit der EU. Theresa May ist damit ja dreimal gescheitert und die Mehrheiten im Unterhaus sind immer noch die gleichen. Dann vielleicht Nachverhandlungen mit der EU? Aus Brüssel gibt es dazu keine Bereitschaft. Erst recht nicht, wenn es um den in London so umstrittenen Backstop für Nordirland geht. Es gibt heute einfach keinen Grund für Triumphgeheul, sagt der Tory-Politiker Kenneth Clark, der dienstälteste Abgeordnete im Unterhaus.
She's been cruelly treated. We've had 3 months of
Wir haben jetzt 3 Monate erlebt, wie Theresa May politisch fertig gemacht wurde. Niemand hat eine Ahnung, was jetzt eigentlich anders werden soll. Sie ist eine ehrliche Politikerin, auch wenn sie viele Fehler gemacht hat. Aber nur der liebe Gott weiß, wie es jetzt weitergehen soll.
But it's a very sad end and Lord knows where we go from here.
Tatsächlich hatte Theresa May zum Schluss eine ständig wachsende Zahl von Gegnern, vor allem in ihrer eigenen Partei.
She could have been a national hero.
Sie hätte eine Nationalheldin sein können, sagt zum Beispiel der Tory-Brexiteer Peter Bone.
If she'd kept to her word when she said we...
Wenn sie ihr Wort gehalten hätte und wir tatsächlich am 29. März ohne Deal ausgetreten wären, dann hätten alle das bekommen, was sie wollten. Sie selber hat das 108 Mal im Unterhaus gesagt. Aber sie wollte den Brexit nicht liefern. Und da war dann klar, dass sie nicht länger bleiben kann.
Not so for much longer.
Das Rennen um die Nachfolge von Theresa May hat inzwischen längst begonnen. Der Zeitplan sieht jetzt vor, dass der oder die neue bis Ende Juli feststeht. Zuerst entscheidet Anfang Juni die konservative Fraktion über 2 Kandidaten. Anschließend folgt ein Entscheid der Parteimitglieder. Schon jetzt gibt es etwa ein Dutzend Interessenten für den Top-Job. Gute Chancen rechnet sich der ehemalige Außenminister Boris Johnson aus. Der hat mit den Vertretern der EU schon öfter die direkte Konfrontation gesucht und er schreckt wohl auch vor einem harten Brexit nicht zurück. Wer immer allerdings auf Theresa May nachfolgt, er oder sie hat nicht viel Zeit für Verhandlungen oder für eine Strategiesuche. Am 31. Oktober endet schon die nächste Deadline für ein Abkommen mit Brüssel.
Theresa May tritt zurück aus London, der Bericht von Tobias Armbrüster. Am Sonntag sind die Deutschen dran, sind die Bundesbürger aufgerufen, zu den Wahlurnen zu gehen, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wählen. Die Wahl zum Europaparlament hat allerdings in einigen anderen Ländern schon begonnen. Neben den Briten waren auch schon unter anderem die Niederländer dazu aufgerufen worden, abzustimmen. Und das Ergebnis in unserem Nachbarland hat doch einige überrascht. Die Partei des sozialdemokratischen EU-Spitzenkandidaten Frans Timmermann hat sehr stark abgeschnitten. Die Freude war auch hörbar. Ludger Kaczmierczak.
So hört es sich an, wenn eine seit langem am Boden liegende Partei plötzlich die Europawahl gewinnt. Die Sozialdemokraten können es selbst kaum fassen. Nach ersten Prognosen kommen sie auf mehr als 18% der Stimmen. Damit stünden ihr 5 oder gar 6 der 26 niederländischen Sitze im EU-Parlament zu. Parteichef Lodewijk Asscher weiß sehr wohl, bei wem er sich für diesen Erfolg bedanken darf. Das haben wir Frans Timmermans zu verdanken, der eine fantastische Kampagne geführt hat. Der Dank gilt aber auch all den Menschen hier, die auf positive Weise gezeigt haben, wofür die Partei der Arbeit steht und woran wir glauben. Und das erfüllt mich mit enormem Stolz. Vom Timmermans-Effekt ist auch in den Medien die Rede. Die Popularität des Vizepräsidenten der EU-Kommission war laut Umfragen ausschlaggebend für viele der PVDA, ihre Stimme zu geben. Der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten reagierte in einem Fernsehinterview aus Spanien auf die überraschenden Zahlen aus seiner Heimat.
Ich merke, dass überall in Europa in heel veel landen een behoefte is aan een ander Europa.
Ich merke, dass es überall in Europa das Bedürfnis nach einem anderen Europa gibt. Nach einem Europa, das sich viel stärker einsetzt für die Bekämpfung der Klimakrise. Einem Europa, das auch im sozialen Bereich enger zusammenarbeitet. Und nach einem Europa, in dem viele große Unternehmen, die bislang kaum Steuern zahlen, auch zur Kasse gebeten werden. Das sind die Themen, für die sich die Sozialdemokratie einsetzt.
Das sind Themas, die Sozialdemokratie sich vor einsetzt.
Auch andere proeuropäische Parteien legten zu. Die Konservativ-Liberalen von Premier Mark Rutte, aber vor allem die Grünen von Jesse Klaver, der sich für eine enge Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten ausspricht. Was ich sehr schön finde, ist, dieses Ergebnis zeigt, dass linke und progressive Politik über rechte Politik gesiegt hat.
Von rechter Politik.
In der Tat, das Nationalistische Forum für Demokratie wird mit 11% der Stimmen zwar auf Anhieb viertstärkste Partei, war aber von den Demoskopen zuvor als möglicher Wahlsieger gehandelt worden. Parteigründer Thierry Baudet, der beharrlich den Klimawandel leugnet, gab sich daher auch nur gebremst euphorisch. Natürlich ist das etwas weniger als vorausgesagt, aber wir gehen mit einer ordentlichen Delegation nach Brüssel, um unsere Pläne dort zu verwirklichen. Ich bin also sehr zufrieden und begeistert. Baudet hat dem langjährigen Lautsprecher auf Rechtsaußen Geert Wilders längst den Rang abgelaufen. Wilders Partei für die Freiheit stürzt von 13 auf 4% ab und könnte damit ihre bisherigen 4 Sitze im EU-Parlament allesamt verlieren. Auch wenn die offiziellen Ergebnisse erst am Sonntag veröffentlicht werden, so viel steht fest. Die Niederlande haben pro-europäisch gewählt und den Parteien am rechten und linken Rand eine klare Abfuhr erteilt.
Die Sozialdemokraten mit einem ganz starken Ergebnis bei den Europawahlen in den Niederlanden, Ludger Kaczmierczak. Auch die Tschechen und die Iren waren heute schon an die Wahlurnen gerufen worden. Marianne Alweis.
Die Aula der Juristischen Fakultät der Prager Karls-Universität ist besetzt bis auf den letzten Platz. Auf dem Podium diskutieren 10 Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Parteien und Bewegungen. Wie auch sonst im Land ist die Migrationspolitik der EU ein großes Thema. Man muss den Migranten in ihren Ländern helfen und sie nicht nach Europa kommen lassen, sagt die Vertreterin der ANO-Bewegung. Die Partei von Ministerpräsident Andrej Babiš führt in den Umfragen mit etwa 30%. Allerdings sind 2014 nur rund 18% aller Tschechen überhaupt zur Wahl gegangen. Das will die Initiative Junge Bürger mit Debatten wie dieser ändern. Wir beobachten, dass die EU bei uns meist nicht positiv wahrgenommen wird, erzählt Jan Nešpor. Deswegen haben wir uns das Ziel gesetzt, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Der Jurastudent hat die Initiative mitgegründet. Für ihn ist die EU ein großer Gewinn. Auch die Politikstudentin Renata Machatschkova erinnert an Reisefreiheit, Erasmus-Austausch und Wirtschaftshilfen. Bei der Wahl werde ich zum ersten Mal abstimmen und ich entscheide danach, welches Verhältnis die Parteien zur EU haben. Das ist auch in Umfragen der Knackpunkt und hier kann der Regierungschef punkten. Der populistische Unternehmer Babiš wettert zwar gegen Brüssel, wegen der Verteilung von Flüchtlingen oder neuerdings wegen einer strikteren Klimapolitik. Außerdem droht dem Milliardär eine Anklage wegen Betrugs mit EU-Fördermitteln. Aber er steht zur Europäischen Union. In der letzten Fernsehdebatte am Abend forderte er allerdings erneut Reformen. Die Kommission darf keine Politik mehr machen. Der Europäische Rat soll entscheiden, weil Tschechien dort die gleiche Stimme hat wie Frankreich und Deutschland. Kritik an der EU kommt auch von Konservativen und Kommunisten. Die Gegenstimmen sind aber fast genauso laut. Wir wollen nicht zulassen, dass Nationalisten, Oligarchen, Diktatoren oder Unternehmen das europäische Projekt beherrschen. Wir wollen Europa modernisieren, fordert der Spitzenkandidat der Piraten Ivan Bartoš. Seine Partei liegt in letzten Umfragen gleich nach der des Regierungschefs. Und weitere pro-europäische Parteien dürften die nationale 5%-Hürde überspringen. Allerdings hat auch die rechtsextreme SPD, die Partei für Freiheit und direkte Demokratie, gute Chancen auf einen der 21 tschechischen Sitze im EU-Parlament. Sie fordert einen Czechsit. Fest steht das alles erst Sonntagnacht, wenn die Ergebnisse in Tschechien veröffentlicht werden. Und dann werden auch die Prager Studenten wissen, ob sich ihr Einsatz für eine höhere Wahlbeteiligung gelohnt hat.
Marianne Allweis berichtete, in einigen Ländern der Europäischen Union wurde also schon gewählt. An diesem Sonntag sind auch unter anderem die Deutschen dazu aufgerufen, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wählen. Über die Wahlen habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Uni Duisburg-Essen gesprochen. Guten Abend, Herr Korte.
Guten Abend.
Schicksalswahl, Herr Korte. Häufig gefallen der Begriff. Können Sie den Begriff noch hören?
Nein, und das trifft auch nicht zu.
Warum?
Weil zwar... wahrscheinlich die Ränder stärker werden, nicht von Deutschland aus, aber von den anderen Ländern verstärkt. Aber eine Mehrheit in der Mitte ist nach wie vor möglich. Eine Gestaltungsmehrheit der Pro-Europäer wird ganz eindeutig am Sonntag bestätigt.
Ich habe gerade bei der Vorbereitung gelesen, Andrea Nahles hat den Begriff gewählt, Christian Lindner hat ihn gewählt, Katharina Barley, Manfred Weber, ich könnte noch die Liste fortsetzen. Warum sprechen die alle von einer Schicksalswahl?
Ja, weil es angeblich die Mobilisierung erhöht, wenn man ein bisschen stärker die Krise herausstreicht, wenn man meint, diesen hohen Ton voller Pathos für Europa anzuschlagen. Meine Beobachtungen, auch die Analysen der Wahlforschung, bestätigen das überhaupt nicht. Die Mobilisierung nimmt zu, wenn es Kontroversen gibt, aber nicht, wenn eine Krise an die Wand gemalt wird, die nicht wirklich zur Unterscheidung auch der politischen Mitte beiträgt.
Haben wir die Kontroversen nicht genug?
Wir haben die Kontroversen beim Europawahlkampf nicht genug. Sie sind diesmal etwas stärker als beim letzten Mal, finde ich, dass man über europäische Themen, wie wir jetzt kalifornische Unternehmen besteuern beispielsweise, wie wir Forschung und Entwicklung weiter betreiben, wie wir vor allen Dingen auch über Außengrenzen unterschiedlich uns verständigen. Also es wächst eine europäische Öffentlichkeit. Aus meiner Sicht erstmals, das war bei der letzten Wahl noch nicht so deutlich erkennbar. Und über diese europäischen Zukunftsthemen, die konkret den Alltag der Menschen bestimmen, darüber haben die Parteien ja auch in den letzten Wochen bei den verschiedenen Foren auch unterschiedliche Perspektiven entwickelt. Und darüber lohnt es sich, alle mal zu streiten, aber nicht, ob man jetzt für eine weitere Integration Europas ist oder diese Zeitreisenparteien, die das Extreme verdeutlichen, also raus aus Euro, nationalistische Perspektiven, Integration zurückdrehen. Das ist ja eine Zeitreise pur, wie man sich das vor Jahrzehnten dann vorgestellt hat.
Liegt, Herr Korte, in dieser Überstrapazierung, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dieses Schicksalsbegriffs auch eine Gefahr begründet?
Ja, die Gefahr, dass man nicht sich wirklich mit den Themen auseinandersetzt, nicht die Fragen, die im Moment eine Zuspitzung erfahren nach Gerechtigkeit und Klima, das kriegt ja ein neues Gewicht, denn die Schwerpunktsetzung in Deutschland für Wähler ist immer Sicherheit und Identität in den letzten Wahlen, aber es wird ein bisschen überlagert von Gerechtigkeitsfragen, sozialen Fragen, vor allem von Klimawahl. Und wer nur auf den Aspekt setzt, Extremisten zu verhindern und wenn die eine Stimme mehr bekommen, geht Europa unter, verkennt das eigentliche Problem, wie wir die Kernfragen, die die Menschen umtreiben und vor allen Dingen die junge Generation umtreibt, auch kurzfristig lösen können.
Also das ist Ihnen zu platt?
Ja, das ist zu platt und das ist mir auch zu phrasenhaft, zu pathetisch. Man sieht ja an der neuen Form, wenn man sieht Volksparteien, die schauen sich wechselseitig zu, wie sie schrumpfen. Es kommt ja so eine Art von Bewegungsdemokratie auch von der Straße, von einer neuen Generation von Öffentlichkeit, die stärker auch die Klima- und Umweltschutzfragen in das Zentrum rücken. Und wir haben so eine neue Bewegtheit, die eben in neuen Organisationsformen sich von den institutionalisierten Formen des Politischen löst, da bewegt sich und verändert sich einiges. Darauf muss die traditionelle Politik reagieren. Das ist interessant zu beobachten und damit sich auseinanderzusetzen, ist viel weiterführender, als nur diesen hohen Ton immer anzuschlagen.
Ich nehme an, Sie haben auch im Hinterkopf in diesen Tagen die Fridays for Future-Bewegung. Aber warum würden Sie denn dann sagen, dass die Politiker nicht darauf eingehen?
Ja, sie versuchen ja darauf einzugehen.
Nicht genügend.
Ja, es ist so einfach kann man es sich nicht machen. Also wir haben unterschiedliche Generationen, die unterschiedlich auch Öffentlichkeit betreiben. Und aus digitaler Wut kann natürlich auch schnell analoge Protest oder Widerstand sich entwickeln. Es gibt immer Angebotslücken. Darauf versuchen dann Wähler zu reagieren, weil sie sich dann Defizitparteien aussuchen. Beim Umweltthema gibt es jetzt klar die Möglichkeit, eine Partei, die für das Original steht, mit den Grünen auch zu wählen. Aber das, was diese Bewegung charakterisiert, ist ja auch Ungeduld. Die kann man zwar inhaltlich nachvollziehen, aber die setzt auch voraus ein anderes Verständnis von Demokratie. Kompromisse, verhandeln, unterschiedliche Interessen. Also Pluralismus auszuhalten, heißt auch ihn auszuhandeln. Und es gibt nicht nur die eine Wahrheit und die eine Richtung. Das ist durch die Bewegung überlagert, sodass man in der etablierten Politik immer versucht, nochmal klarzumachen, das muss ja auch politisch legitimiert werden in einem Aushandlungsprozess. Das passt nicht beides zusammen, das reibt sich und dadurch wird der Widerstand nicht geringer, sondern er wird einfach noch angeheizt.
Dieser Tage, Herr Korte, ein Beispiel aus dem Internet eines 26-jährigen YouTubers, der vor allem die Union ganz schön ins Schwitzen gebracht hat. Dieses Hin und Her auf dieses Video von diesem YouTuber Rezo hat gezeigt, da haben die Parteien noch nicht wirklich einen Modus gefunden, oder?
Nein, das kann man ihnen aber auch so nicht vorwerfen, weil, wie ich eben versucht habe zu erklären, institutionalisierte Politik mit legitimierten Verfahren ja auch durchaus auf Langsamkeit setzt, nicht auf den Sofortismus. Und Internet als solches führt auch zu einem Machtumkehr in vielerlei Hinsicht. Es werden Leute lauter, die dafür erstmal politisch auch nicht legitimiert sind und sie können Einfluss nehmen und die traditionellen Verfahren unseres politischen Entscheidens damit umkehren. Die etablierte Politik mit den etablierten Institutionen muss darauf reagieren, muss darauf eingehen, kann aber nicht in der gleichen Schnelligkeit darauf reagieren.
Ein bisschen ketzerisch, können Politiker wie Katharina Barley, die in Deutschland nur jeder Zweite, oder Manfred Weber, die in Deutschland nur jeder Dritte kennt, da das Ruder rumreißen?
Hauptwähler sind nach wie vor in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl Wähler, die 58 Jahre alt sind, vom Durchschnitt her.
Und die
in der Hauptbeteiligung sind es eher Senioren, also die Zeitreichen wählen hier. Ich warne davor, jetzt so das zu überspitzen, dass nur Jugendliche und Junge und Erstwähler so dominant sind, dass sie das Wahlergebnis auch prägen. Sie werden wichtig, sie sind laut. Und Parteien reagieren darauf, aber sie werden nicht die Hauptwähler sein. Insofern sehe ich jetzt auch nicht, dass daraus ein umstürzlerisches Regime sich entwickelt, sondern es ist einfach eine Übersetzung von Internet in das politische Leben, in die analogen Prozesse. Und das Internet ist ein Machtumsturzinstrument. Auf jeden Fall verteilt es Macht komplett neu und das kann man an diesen Diskussionen sehr gut erkennen.
Ich kann Sie, Herr Korte, zum Abschluss so kurz vor der Wahl nicht gehen lassen, ohne eine Bitte um eine Prognose. Blick auf Deutschland, wer macht das Rennen, wer bricht ein?
Ich sehe, dass wie immer die großen Parteien, die traditionellen Volksparteien an dem Wahlsonntag bei Europawahlen nicht reüssieren. sondern kleinere Parteien eigentlich die größere Chance haben, so Midterm-Effekte zu nutzen. Das wird auch diesmal eintreten und insofern liegt das auf einem erwartbaren Level.
Der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, ganz lieben Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Am Sonntag sind nicht nur Europawahlen, in Bremen stehen auch die Bürgerschaftswahlen an. Sollten beide Wahlen für die SPD verloren gehen, soll die Sache angeblich bedrohlich werden für Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Angeblich haben sich nämlich schon Widersacher in Stellung gebracht. Hätte, könnte, würde, sollte, viele Konjunktive, Volker Fintermer.
Von Putschgerüchten ist schon seit einigen Tagen die Rede, aber ein Putsch oder vielleicht besser gesagt ein Befreiungsschlag lohnt sich für die Unzufriedenen in der SPD nur, wenn sie absehbar auch eindeutige Mehrheiten hinter sich wüssten und gewiss sein könnten, nicht mit dem eigenen Aufstand unterzugehen. Und da relativiert die faktische Gemengelage in der SPD schnell wieder einiges. Absehbar sind bislang nur zwei Entwicklungen. Die Europawahl und die Wahl in Bremen werden allen Umfragen zufolge bescheiden für die SPD ausgehen. Mit jedem Prozentpunkt mehr auf der Verlustseite steigt die Nervosität und die Ungeduld, besonders in den beiden großen Landesverbänden Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aus denen bislang die meisten Namen für das mögliche Personalkarussell an der Spitze der Fraktion gehandelt werden. Dass es zu einem Stühlerücken kommen wird, steht ohnehin außer Frage, da die SPD-Spitzenkandidatin und Justizministerin Katharina Barley ihren Platz im Kabinett aufgeben wird. Daneben ist aber auch noch offen, ob Familienministerin Franziska Giffey ihr Amt behalten kann, wegen des Plagiatsverdachts in ihrer Doktorarbeit, der von der Freien Universität Berlin immer noch geprüft wird. Giffey selbst forderte heute noch einmal Geduld ein, bis das Ergebnis der Prüfer vorliege. Was das aber für die Partei und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bedeutet, diese Frage kann im Moment nur sie beantworten. Die Unzufriedenheit mit ihr in der Fraktion ist vorhanden. Nicht umsonst werden seit einigen Tagen verschiedene Namen gehandelt. Achim Post, der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, war einer der ersten. Daneben noch Hubertus Heil, Matthias Mirsch, Lars Klingbeil und zuletzt auch Martin Schulz als ein wichtiger Drahtzieher, den sich Nahles bereits am vergangenen Wochenende persönlich zur Brust genommen haben soll. Wirklich bestätigen will das niemand, zumindest nicht in dieser Deutlichkeit. Im Gegenteil, SPD-Vize Ralf Stegner spricht von wilden Spekulationen und Vizekanzler Olaf Scholz hatte bereits gestern erklärt, dass Andrea Nahles weiter unangefochten an der Spitze der Partei und Fraktion stehe. Bei allen Dementis bleibt jedoch tatsächlich offen, wie weit das Stühlerücken bei der SPD am Ende reichen soll. Schließlich wird es spätestens ab Sonntagabend um die Frage nach einem Neuanfang in noch schwierigeren Zeiten gehen und welches Personal dafür an welcher Stelle wirklich für Stabilisierung und Aufbruch sorgen kann. Eine vorübergehende Niederlage musste die SPD heute schon wieder hinnehmen. Der Gesetzentwurf zur Grundrente, den Arbeitsminister Hubertus Heil in dieser Woche vorgelegt hat, ist vom Kanzleramt wegen der bestehenden Differenzen nicht zur weiteren Ressortabstimmung freigegeben worden. Das war in der vergangenen Legislaturperiode der früheren Arbeitsministerin Andrea Nahles auch schon widerfahren, weshalb es am Ende zu keiner Reform kam. Soweit will es Hubertus Heil diesmal nicht kommen lassen und hat sich über den Einspruch des Kanzleramts hinweggesetzt und die Vorlage dennoch an die anderen Ministerien verteilen lassen. Die Reform soll nicht ein weiteres Mal scheitern, heißt es aus dem SPD-geführten Arbeitsministerium.
Putschgerüchte in der SPD, Volker Fintermer. 23.33 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Ein 26-jähriger YouTuber bringt gerade vor allem die CDU-CSU ziemlich ins Schwitzen. Nach seinem viel diskutierten Anti-CDU-Video bekommt Rezo neben viel Kritik jetzt auch viel Unterstützung. Caroline Born.
Normalerweise gibt sie Schminktipps. Dagi B ist 24 Jahre alt und erreicht mit ihren Videos ein Millionenpublikum. Heute hat sie sich zusammen mit über 70 bekannten YouTubern hinter Rezo gestellt.
Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität,
sagt Dagi B im fast 3 Minuten langen Video. Auch Rezo selbst erscheint. Es sei ein offener Brief, so der YouTuber, der in seinem Anti-CDU-Video gegen die Politik der Union polemisiert, unter anderem, weil sie nach Rezos Meinung zu wenig gegen den Klimawandel unternehme. Zwei Tage vor der Europawahl senden die YouTuber eine klare Botschaft.
Wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD.
Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört.
Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet.
Der Ton im Video ist scharf. Die YouTuber beklagen sich über Vorwürfe, sie würden an Fake-Kampagnen teilnehmen. Damit spielen sie auf die Proteste gegen Upload-Filter an. Gestern hatte der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bereits auf Twitter eingeräumt, man habe in dieser Diskussion nicht den richtigen Ton angeschlagen.
Am frühen Abend hat es in Lyon in Frankreich eine Explosion in der Innenstadt gegeben. Sabine Wachs.
Mittlerweile hat die Pariser Antiterrorstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der Pariser Staatsanwalt Rémy Aitz ist auf dem Weg nach Lyon. Ermittler vor Ort gehen übereinstimmenden Berichten französischer Medien zufolge von einer Paketbombe aus, die am frühen Abend in der Fußgängerzone von Lyon detonierte. Der Sprengsatz soll Nägel und Schrauben enthalten haben. Frankreichs Präsident Macron, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in einem Interview mit einem bekannten YouTuber befand, sprach von einem Angriff. Innenminister Castaner wies an, die Sicherheitsmaßnahmen an den Orten zu verstärken, an denen sich viele Menschen aufhalten. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet wurde. Der Verdächtige soll sich eine halbe Stunde vor der Explosion in der Fußgängerzone aufgehalten haben und soll dann mit dem Fahrrad geflohen sein. Noch immer sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Ort der Explosion. Große Teile der Innenstadt von Lyon sind abgesperrt.
Die US-Justiz hat ihre Anklage gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange erheblich verschärft. Das ruft Kritiker auf den Plan. Martin Ganselmeier.
Mehrere Bürgerrechtsorganisationen in den USA kritisierten, dass die US-Justiz Julian Assange wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz verklagt. Normalerweise richtet sich dieses Gesetz aus dem Ersten Weltkrieg gegen Amerikaner, die Geheimnisse ans Ausland verraten und damit die nationale Sicherheit gefährden. Auch Medienrechtsexperten warfen der US-Justiz vor, sie schaffe damit einen Präzedenzfall, der die Pressefreiheit in den USA angreife. Denn würde Assange wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit verurteilt, dann seien künftig auch Journalisten und Verleger in Gefahr, wenn sie geheime Informationen veröffentlichen, die ihnen zugespielt wurden. Das US-Justizministerium betonte dagegen, Assange sei kein Journalist. Der WikiLeaks-Gründer habe dem damaligen US-Soldaten Bradley Manning geholfen, in ein Computernetzwerk einzudringen und Hunderttausende geheimer Regierungsdokumente zu entwenden. Und anders als verantwortungsbewusste Journalisten habe Assange die geheimen Informationen ungeprüft veröffentlicht. Damit habe er das Leben vieler Menschen gefährdet, die als Informanten Amerikas im Ausland arbeiten.
Im Skandal um mutmaßlich sexuelle Belästigung durch Ex-Filmmogul Harvey Weinstein dürfte ein großer Teil der Klagen gegen ihn bald beigelegt werden. Georg Schwarte.
Harvey Weinstein will sich freikaufen. Der Mann, der die MeToo-Bewegung ins Rollen brachte, unfreiwillig, weil im Jahr 2017 über 80 Frauen ihm Belästigung, sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung vorwarfen. Nach einem Medienbericht versuche er, den Großteil der Zivilklagen durch die Zahlung von 44 Millionen Dollar zu beenden. Die außergerichtliche Einigung, die laut Wall Street Journal sämtliche Opfer und auch Gläubiger seiner Insolvenz betreffe, schließe auch die Klagen in Großbritannien und Kanada ein. Weinsteins Sprecher wollte sich zu dem Bericht bisher nicht äußern. Die Einigung würde allerdings nur die Zivilverfahren betreffen. Das derzeit in New York laufende Strafverfahren gegen ihn, in dem es um eine Vergewaltigung und erzwungenen Oralverkehr geht, ist davon nicht betroffen. Sollte Weinstein in den beiden Fällen schuldig gesprochen werden, droht ihm eine lebenslange Haft. Der eigentliche Prozess soll im September beginnen. Weinstein bestreitet bis heute, dass es jemals zu nicht einvernehmlichem Geschlechtsverkehr mit den betroffenen Frauen gekommen sei. Der Fall Weinstein hatte damals die MeToo-Bewegung und eine weltweite Kampagne gegen sexuelle Belästigung ausgelöst, in deren Verlauf zahlreiche Prominente wegen Missbrauch und Vergewaltigung beschuldigt wurden.
Die Börse blickt nach New York. Der Dow Jones schloss im Plus und landete bei 25.586 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss im Minus und landete bei 7.301 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Jan Plate.
Es bleibt bei einem Hin und Her. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag den chinesischen Handyhersteller Huawei als gefährlich bezeichnet. Trump wirft Huawei vor, dass mit seinen Produkten Spionage für den chinesischen Staat betrieben werden kann. Nun hat Trump kurz vor dem Wochenende in Aussicht gestellt, den Streit um Huawei im Rahmen einer Vereinbarung zu den amerikanisch-chinesischen Handelsbeziehungen beizulegen. Das hat Anlegern etwas Mut gemacht. Der DAX hat sich heute um knapp ein halbes halbes Prozent verbessert auf 12.011 Punkte. Allerdings ging es auf die Woche gesehen um fast 2% nach unten. Bei der Kölner Restaurantkette Vapiano heißt es erstmal durchatmen. Von Banken und Großaktionären gibt es verbindliche Kreditzusagen über 30 Millionen Euro. Das sollte erstmal helfen, nachdem zuletzt vor weniger Gewinn gewarnt wurde, Spitzenpersonal gegangen ist und es tiefrote Zahlen gab. An der Börse ging es heute für Vapiano-Aktien zunächst nach oben, schließlich sind die Gewinne dahingeschmolzen. Beim Börsengang vor 2 Jahren wurde die Aktie für 23 Euro verkauft, nun steht sie nur noch bei rund 6 Euro. Unter anderem hieß es vom Management, man habe sich nach dem Börsengang verzettelt und sei zu schnell gewachsen. Nun soll unter anderem die Menükarte verkleinert und auf Klassiker gesetzt werden. Der Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May hat Anleger bisher eher kalt gelassen.
In mehr als 200 Städten sind Schülerinnen und Schüler unter dem englischsprachigen Motto Fridays for Future in Deutschland auf die Straßen gegangen, um vor allem für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Die Proteste heute in Deutschland waren eingebettet in einen globalen Streik, der in rund 1600 Städten weit mehr als 100 Ländern stattfinden sollte. Schon im März hatte es einen solchen globalen Aktionstag gegeben. Dieter Nürnberger.
Nicht nur in Deutschland, auch weltweit glichen sich die Bilder. Jeweils tausende Schülerinnen und Schüler gingen anlässlich des ausgerufenen internationalen Klimaprotesttags auf die Straße. In vielen Metropolen der Welt und auch in Berlin, wo vor dem Brandenburger Tor mehrere tausend Teilnehmer für einen konsequenteren Klimaschutz demonstrierten. Die Bewegung Fridays for Future organisiert seit Monaten jeweils am Freitag Schulstreiks. Und heute, während vielerorts in Europa schon das EU-Parlament gewählt wird, ging es auch darum, zum Urnengang am Sonntag in Deutschland zu motivieren. Einige Teilnehmer sind Erstwähler. Sie hoffen, dass die Abstimmung zur Klimawahl wird.
Ich hoffe, dass das auch Auswirkungen darauf hat, wie die Leute wählen und dass sie nicht die falschen Parteien wählen, die erst viel zu spät sich um das Problem kümmern wollen, wenn es dann sowieso nicht mehr geht.
Diese Europawahl gibt für die nächsten Jahrzehnte sogar den Weg, ob wir weiter uns nach rechts bewegen oder ob wir uns weiter nach links bewegen und wie wichtig das Klima für uns Europäer ist.
In Hamburg zählte die Polizei 17.000 Demonstranten, in Köln sprachen die Veranstalter von 12.000 Teilnehmern. Auch in vielen kleineren Städten forderten Schülerinnen und Schüler beispielsweise, dass Deutschland schon bis zum Jahr 2030 aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigt und auch schneller als bisher von der Regierung geplant auf 100% erneuerbare Energien setzt. Aus den anfänglich reinen Schülerprotesten ist inzwischen eine breitere Bewegung entstanden. Längst solidarisieren sich Lehrer, Eltern und auch viele Wissenschaftler und Künstler. In Berlin waren erstmals auch die Unternehmer for Future mit dabei. Ein noch neues Bündnis, sagt Katharina Reuter, Sprecherin des Verbandes Unternehmensgrün. Es seien nicht nur Firmen aus der alternativen Szene dabei.
Unter den inzwischen über 1300 unterzeichnenden Unternehmen finden Sie auch in Anführungsstriche ganz normale Mittelständler wie Werner und Merz, Hidden Champions aus dem Bereich Maschinenbau, IT-Software, aber auch Großunternehmen wie Remondis oder Veolia.
So fordern die Unternehmer for Future beispielsweise mehr klimapolitische Planungssicherheit von der Politik und ebenso eine wirksame und ansteigende CO2-Besteuerung. Für viele Schüler dürfte die Teilnahme am heutigen internationalen Protesttag die letzte große Demonstration vor den vielerorts nahenden Schulferien gewesen sein. Was aber noch lange nicht heißt, dass sie ihren Protest einstellen wollen.
In der Zeit, wo wir halt nicht im Urlaub sind, dann hat man ja auch keine Schule, dann verpasst man auch nichts, wenn man auf eine Demo geht.
Der Protest geht noch weiter. Also ich habe mein Abi jetzt schon abgeschlossen und ich gehe aber trotzdem noch weiter auf die Straße und sage, wir müssen kämpfen.
Für den Herbst ist bereits jetzt eine Aktionswoche angekündigt. Am 20. September soll diese mit einem weltweiten Streik beginnen. Nicht nur der Schülerinnen und Schüler, sondern auch von Erwachsenen. Die Fridays for Future-Bewegung hofft damit, so wörtlich, auf einen Wendepunkt in der Geschichte.
Dieter Nürnberger. Sogenannte Fake-Shops im Internet sind auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Sie wirken zunächst seriös und lassen daher beim Käufer selten Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. Die Verbraucherschutzminister der Länder wollen nun verstärkt gegen solche Shops vorgehen. Anke Petermann.
Die Verbraucherschutzminister sind geschlossen dafür, dass Betreiber von Online-Handelsplattformen eine Identitätsprüfung ablegen müssen. Und zwar dann, wenn sie ihren Online-Shop mit einer DE-Adresse, also Domain, registrieren lassen wollen. Verkaufsplattformen mit dieser DE-Endung genießen besonderes Vertrauen. Deshalb wollen die Ressortchefs die Hürde dafür erhöhen, dass sich Betrüger mit falschen Angaben registrieren, bei Bestellungen dann aber ohne Gegenleistung kassieren, anstatt bezahlte Ware auch zu liefern. Wenn Firmen, während man unterwegs im Netz ist, Daten abschöpfen, diese zusammenführen und rechnergestützte Entscheidungen darauf basieren, müssten Verbraucher informiert werden, finden die Ressortchefs. Denn algorithmengestützte Bewertungen können darüber entscheiden, ob jemand einen Kredit oder einen Job bekommt. Unter Amtskollegen, so Anne Spiegel, Mainzer Gastgeberin von den Grünen, sei man sich einig.
Einerseits braucht es eine Kennzeichnungspflicht, sprich, wenn sich die Verbraucherinnen und Verbraucher im Netz bewegen und da ist ein Algorithmus im Spiel, beispielsweise bei der Frage eines Vergleichsportals, dann sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Hinweis bekommen, dass hier ein Algorithmus im Spiel ist, und gleichzeitig müssen wir Diskriminierung entgegenwirken, denn es kann nicht sein, dass der Wohnort darüber entscheidet, ob man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird.
Es darf keine Diskriminierung geben, verlangt auch Gerd Billen, grüner Staatssekretär im SPD-geführten Bundesministerium.
Wir haben selbst Untersuchungen in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis geführt haben, dass dann, wenn Sie von einem Apple-Gerät eine Reise bestellt haben, dass Sie mehr bezahlen, als wenn Sie auf Android gehen. Das ist nicht in Ordnung.
Damit so etwas endet, fordern die Verbraucherminister schärfere Kontrollen. Anne Spiegel, Vorsitzende der Konferenz und Ressortchefin in Mainz.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Personal, damit tatsächlich die Rechtsdurchsetzung auch gut funktioniert. Und welche Bundesbehörde das konkret sein kann, das gilt es noch zu diskutieren.
Eine neue Bundesbehörde fordert Spiegel anders als gemeldet nicht. Einig sind sich die Ressortchefs von Bund und Ländern in Sachen Nährwertkennzeichnung. Sie sollen national und auf freiwilliger Basis eingeführt werden, und zwar als Frontaufdruck auf Packungen mit verarbeiteten Lebensmitteln. Wie Pizzen, Frühstückscerealien und Kakaogetränke gekennzeichnet werden sollen, ist aber noch offen.
Im Juli, August wird die Verbraucherbefragung sein, wissenschaftlich fundiert. Und dann werden wir im Spätsommer, im Herbst die Ergebnisse haben. Und ich sage ganz klar, dann nehme ich das Ergebnis auch ernst.
Sagt Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin will die öffentliche Meinung zu einer Handvoll Modellen einholen, darunter auch der in Frankreich erprobte Nutri-Score, den ihre Amtskollegen in den Ländern, soweit sie den Grünen oder der SPD angehören, favorisieren.
Anke Petermann berichtete. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat 3 Klägern Recht gegeben, deren Dieselfahrzeuge mit illegalen Abschalteinrichtungen versehen waren. Sie haben nun Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug. Dass man sich beim Volkswagen-Konzern darüber klar war, dass es soweit kommen konnte, hatte man diese Woche schon beobachten können. Klaus Hempel.
VW hatte diese Woche noch versucht, die Entscheidungen des Oberlandesgerichts Karlsruhe mit Vergleichsangeboten zu verhindern. Der Konzern hatte den 4 Klägern Geld und Neuwagen angeboten, wenn sie ihre Klagen zurückziehen. Doch 3 von ihnen lehnten einen Vergleich ab. Einer von ihnen ist Hermann Billharz aus Gutach im Schwarzwald.
Es geht ja hier um das Recht und nicht, dass ich VW hier freikaufen kann. Es geht mir ums Prinzip, weil wenn der VW früher sich dazu bekannt hätte, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, wäre vielleicht die meiste Kunde mit zufrieden gewesen. Ja, beim nächsten Service hätte man ein Update aufgespielt und gut wäre gewesen. Aber so, wie sie sich da rausgeredet haben und keiner Schuld habe, wie man möchte, also so geht es einfach nicht.
Er und 2 weitere Kläger haben durchprozessiert. Nun bekamen sie vom Oberlandesgericht Karlsruhe Recht. Ihre Händler müssen ihnen ein neues, mangelfreies Auto zur Verfügung stellen, so Presserichterin Julia Kürz.
Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass die Käufer von Neufahrzeugen, die mit einer illegalen Abschalteinrichtung versehen waren, auch nach jahrelanger Nutzung Anspruch darauf haben, ein neues Modell geliefert zu bekommen gegen Rückgabe ihrer alten Fahrzeuge.
Die Kläger müssen für die Kilometer, die sie mit ihrem alten Diesel zurückgelegt haben, keinen Nutzungsersatz zahlen. Sie können also ihr altes Auto gegen ein neues eintauschen, ohne zusätzliche Kosten. Die Händler könnten auch nicht argumentieren, dass dies unverhältnismäßig teuer sei. Presserichterin Kürz erläutert, warum.
In diesen Fällen stand im Jahr 2016 noch kein Software-Update zur Verfügung. Dann kann der Händler auch nicht sagen, die Nachlieferung ist zu teuer, sondern muss eben ein neues Modell nachliefern.
Bemerkenswert, in den Urteilen deuten die Richter zwischen den Zeilen an, dass sie auch dann so entschieden hätten, wenn ein Software-Update möglich gewesen wäre. Gegen die Urteile können die Händler noch Revision beim Bundesgerichtshof einlegen. Damit liegen nun die ersten Entscheidungen eines Oberlandesgerichts vor, nachdem sich der BGH zum Dieselskandal inhaltlich geäußert hatte. Das höchste deutsche Zivilgericht hatte im Februar in einem Hinweisbeschluss festgestellt, dass die illegale Abschalteinrichtung wohl ein Mangel ist. In diesem Fall können Käufer Gewährleistungsansprüche geltend machen.
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat geurteilt, Dieselkäufer haben Anspruch auf Ersatzfahrzeuge. Klaus Hempel. Vor 5 Monaten, kurz vor Weihnachten, also enthüllte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel eine Affäre in eigener Sache. Der mit vielen Journalistenpreisen bedachte Mitarbeiter Klaas Relotius hatte Reportagen und Interviews gefälscht und das nicht zu knapp. Die Enthüllung war ein Schock, nun hat Der Spiegel den Abschlussbericht seiner internen Prüfung vorgelegt. Daniel Buß.
Ob das Interview mit der letzten Überlebenden der Widerstandsbewegung Weiße Rose, seine Passagen in einer Titelgeschichte zum Klimawandel oder Porträts von Kindern im syrischen Kriegsgebiet. Der Spiegel geht nach eingehender Prüfung davon aus, dass sein früherer Reporter Klaas Relotius im großen Stil journalistisch betrogen hat.
Von den 60 Texten, die er bei uns veröffentlicht hat, sind ein gutes Dutzend oder ein Dutzend hart gefälscht. Aber die anderen sind halt auch so verfälscht, dass sie am Ende journalistisch der größte Teil davon wertlos ist.
So Chefredakteur Steffen Klusmann. In den meisten Fällen habe sich Relotius Interviews und Reportagen aus anderen Medien zusammenkopiert oder an Zitaten und Details geschrieben, um seine Geschichten interessanter zu machen. Klusmann weiter.
Die gute Nachricht ist, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass jemand hier im Haus von den Fälschungen wusste, sie gedeckt hat oder sogar dazu angestiftet hat. Das sollten wir bei all der Kritik nicht vergessen. Die schlechte Nachricht ist, wir haben uns von Relotius einwickeln lassen und in einem Ausmaß Fehler gemacht, das gemessen an den Maßstäben dieses Hauses unwürdig ist.
Nachdem Ende vergangenen Jahres ein Kollege im Spiegel misstrauisch wurde und Relotius aufflog, haben fast ein halbes Jahr 3 Journalistinnen und Journalisten im Spiegel recherchiert, Texte überprüft und vertrauliche Gespräche geführt. Fazit: Relotius sei ein Einzeltäter gewesen. Er habe mit erheblicher Energie gefälscht und vertuscht. Von den etwa 50 hauseigenen Faktencheckern, die sich das Nachrichtenmagazin zur journalistischen Qualitätssicherung leistet, habe vor allem ein einziger Dokumentar Relotius zu sehr vertraut. Brigitte Ferle, früher Chefredakteurin der Berliner Zeitung, war Teil der Prüfgruppe. Sie sieht auch ein strukturelles Problem. Relotius habe im speziellen Ressort Gesellschaft gearbeitet, das darauf ausgewiesen sei, möglichst viele Journalistenpreise einzufahren. Das habe Druck erzeugt.
Weil dieses Besondere auch von seinen Ressortleitern, von seinen Kollegen immer erwartet wurde. Also das außergewöhnliche Geschichte, die außergewöhnlichen Protagonisten, das ist das, was im Grunde Standard ist in diesem Ressort. Und das kann man natürlich besser leisten, wenn man sich nicht so sehr um die Fakten kümmert.
Ob das Gesellschaftsressort verändert oder gar aufgelöst wird, steht noch nicht fest. Ferle und ihre Kollegen machen dem Spiegel etliche Vorschläge, wie sich die Redaktion vor etwaigen weiteren Fälschern schützen kann. Zum Beispiel mit einem Zufallsgenerator, der Woche für Woche einen Text benennt, der besonders intensiv geprüft wird. Reporter sollen dann Audioaufnahmen ihrer Gespräche vorlegen und auch Fotos, die sie künftig immer zusammen mit ihren Gesprächspartnern machen sollen. Außerdem soll es eine Ombudsstelle geben, die offen für interne Whistleblower ist, für den Fall, dass wieder jemand betrügt. Chefredakteur Klusmann erklärt, fast alle Vorschläge seien so gut, dass er sie umsetzen wolle, denn
es gab halt so ein Urvertrauen. Dieses Urvertrauen ist seit Relotius wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern auch woanders ein Stück weit kaputt gegangen. Das heißt, die Kollegen müssen proaktiv mehr nachweisen, dass sie den getroffen haben, dass sie dort waren mit Hilfe von Geodaten, sodass wir sicher gehen können, dass da nichts faul ist.
Auch andere Medien wie Zeit Online oder das Magazin der Süddeutschen Zeitung, für die Relotius ebenfalls geschrieben hatte, haben für ihre Autoren die Dokumentationspflichten erhöht oder zusätzliche Kontrollen eingeführt.
Der Spiegel legt den Abschlussbericht zur Relotius-Affäre vor, Daniel Buß berichtete. Damit kommen wir zur Presseschau. Sonja Helmke ist bei mir im Studio.
Ja, viele Kommentatoren blicken nach London, wo die britische Premierministerin May ihren Rückzug angekündigt hat. Für viele war es ein längst überfälliger Schritt. May hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt, indem sie sich vor Entscheidungen drückte und unaufhörlich Versprechen brach, meint die Augsburger Allgemeine. Hilflos, autoritätslos und kraftlos verfolgte sie in den vergangenen Monaten, wie die konservative Partei vor ihren Augen zerbröckelte. Ihr politisches Aus war unausweichlich. May hinterlässt aus Sicht der FAZ nichts als ein großes Scheitern. Sie wird in Erinnerung bleiben als die Brexit-Premierministerin, die den Brexit nicht geliefert hat. In den fast drei Jahren, die sie im Amt war, trat das Vereinigte Königreich auf der Stelle. Die Tränen, die ihr am Ende der kurzen Abschlussrede in die Augen traten, waren auch Tränen der Erschöpfung. Der Kölner Stadtanzeiger betont, es war am Ende May, die eine ungeordnete Scheidung ohne Austrittsabkommen überhaupt zu einer möglichen Option machte und ihren Job damit so viel härter. Es ist ein Drama, was auf der Insel passiert, und ein Ende ist nicht in Sicht. Das sieht das Badische Tagblatt aus Baden-Baden ähnlich. Wer auch immer May nachfolgen wird, die Vorzeichen haben sich nicht geändert. Nach drei Jahren Wirren um einen möglichen Brexit ist man nicht einen Schritt weiter. Dass die EU für einen neuen Premier das Abkommen aufschnürt, so die neue Osnabrücker Zeitung, ist nicht zu erwarten. Nun wird ein interner Kampf um Mays Nachfolge ausbrechen. Sollte sich der Hardliner Johnson durchsetzen, wird ein harter Brexit ohne Abkommen wahrscheinlicher, mit allen Nachteilen. Die Heilbronner Stimme schreibt zur Europawahl, die in einigen Ländern bereits begonnen hat. Zu viele Einzelinteressen, zu viel nationaler Egoismus setzen Europa zu. Hinzu kommt ein austauschbarer Europawahlkampf, der wenig Unterschiede in den Parteiprogrammen zu bieten hat. Auch diesmal wurden viele Chancen vertan. Dennoch, diese EU-Wahl darf nicht zu einer Denkzettelwahl werden, gerade weil die Herausforderungen enorm sind. Das Flensburger Tageblatt bemerkt, diesmal ist weiten Kreisen der Bevölkerung bewusst, dass nichts selbstverständlich ist. Nicht unser Wohlstand, nicht unsere Sicherheit, nicht unsere Grenzen und nicht unsere Lebensgrundlage. Die Lösung der anstehenden Probleme gehen wir gemeinsam mit unseren Partnerländern und demokratisch an. Das ist die Botschaft dieser Wahl. Nach Meinung der Nordwestzeitung aus Oldenburg geht es um viel für die Volksparteien in Europa. Deshalb müssen Frieden und Freiheit an diesem Sonntag an der Wahlurne neu verteidigt werden. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung mahnt, niemand sollte vergessen, was Europa bietet, was aber auch verloren gehen kann, wenn nationale Ressentiments wieder aufblühen und die Oberhand gewinnen, wenn die Staaten wieder damit beginnen, sich voneinander abzuschotten. Wer ausschließt, wird irgendwann auch selbst ausgeschlossen werden, am Ende zerbröselt der Friede, also wählen gehen.
Sonja Hemke mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Am Mikrofon dieser Sendung war Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören.